Wir sind in unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium im Kapitel 14 und ich bitte euch, mit mir aufzuschlagen, Markus Kapitel 14. Unser Predigttext sind die Verse 12 bis 21 und lasst uns sie zum Anfang lesen und lasst uns sie lesen als das, was sie sind, nämlich Gottes Wort, nicht Menschenwort, gegeben, wie wir es in der Lesung aus dem Neuen Testament gelesen haben, zur Erbauung, zur Überführung, zur Ermahnung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Markus 14, Vers 12. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in die Stadt. Da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und der wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich. Und der Nächste: Doch nicht ich. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser gewesen, wenn er nicht geboren wäre. Amen. Wir sind am Kernpunkt der Evangelien angelangt, nämlich bei der Passion. Und es ist ein vielleicht wichtiges Kontrastprogramm auch zu dem Gebet, was wir gerade gesprochen haben, voller Hoffnung auf die Zeit, wann alle Tränen abgewischt werden, dass wir jetzt durch das Wort Gottes wieder mitten hineingenommen werden in die Zeit der Trauer und des Leids. In der letzten Predigt hatten wir uns quasi den Auslöser angeschaut. Wie kommt es überhaupt zur Passion? Wie kommt das Leid in die Leidensgeschichte? Und wir haben uns die Salbung in Bethanien genauer angeschaut, den Träger sozusagen, den Judas über den Triggerpunkt geschickt hat, dass er Jesus verraten hat. Heute sind wir immer noch in der Vorbereitung sozusagen der Passion. Wir sind in der Vorbereitung des Passamahles. Und unser Predigttext besteht aus zwei Teilen und ich möchte, dass du das am Anfang schon siehst. Dieser erste Teil, die Verse 12 bis 16, da geht es um die Vorbereitung des Passas, das die Jünger und Jesus feiern werden. Dieses jüdische Fest der Befreiung, des Exodus, des Auszugs aus Ägypten, der Freiheit sozusagen. Sie werden ein Lamm nehmen und nach den Gesetzen des Mose werden sie es essen mit bitteren Kräutern und werden sich daran erinnern, an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Aber der zweite Teil unseres Predigttextes ist wie ein Spiegel. Er betrifft auch die Vorbereitung des Passas, aber es ist die Vorbereitung eines größeren Passas, die Vorbereitung des wahren Passafestes, des wahren Passalammes, nämlich der Verrat des Judas. Diese beiden Teile haben dies gemeinsam. Sie sind die Vorbereitung der Passionsgeschichte. Und wie das mit der Passionsgeschichte Jesu ist, ist es auch mit unserer Leidensgeschichte, von denen auch Dennis gesprochen hat. Unsere Leiden sind in dieser Leidensgeschichte kleine Abbildungen davon. Und wir fragen uns, warum ist Leid in unserem Leben und wie gehen wir damit um? Da gibt es eine Sesselantwort, ja, sozusagen eine theoretische Antwort, die wir kennen. Aber wenn wir in der Situation sind, dann stellen sich viele Fragen. Viele Fragen: Ist Gott fern? Ist Gott inaktiv? Ist Gott passiv? Warum lässt er dies zu? Und all diese Fragen werden hier auch beantwortet. Denn der Grund, warum uns der Evangelist Und alle Evangelien diese Vorbereitung geben, diese quasi fast anekdotenhaften kleinen Ereignisse, die hier abgebildet sind, sollen uns eins zeigen. Gott ist in Kontrolle. Er ist souverän und er ist der Herrscher über Leid. Leid ist nichts, was vom Himmel fällt, was zufällig passiert. Gott ist der souveräne Herrscher über Leid. Und das, was die Schrift mit dieser wichtigen Wahrheit über Gott verbindet, ist der Trost aller Gläubigen. Und so lasst uns diesen Text heute betrachten in zwei Teilen. Und diese beiden Teile bilden die Punkte der Predigt. Und der erste Teil, den wir uns betrachten wollen, die Verse 12 bis 16, habe ich überschrieben mit: Gott regiert souverän über das Gute und Böse. Gott regiert souverän über das Gute und Böse. Lasst uns gemeinsam noch einmal lesen, die Verse 12 bis 16. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dich fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Diese Geschichte wirkt angesichts der Ernsthaftigkeit der Passion, die folgt, der Leidensgeschichte, fast wie eine Anekdote. Wie so eine kleine, interessante Geschichte, die uns in Staunen versetzt. Vielleicht darüber, was Jesus alles weiß, dass er mit Sicherheit nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott. Aber ich glaube, es geht um viel mehr als das. Unser Predigttext heute zeigt, dass unverzichtbar zur Passionsgeschichte Jesu und zur Passionsgeschichte aller Jünger aller Zeiten, auch zu deiner Leidensgeschichte mit deinem ganz persönlichen Leid, das vielleicht nur du kennst. Dazu gehört, dass Gott in diesem Leid vorbereitend, umschirmend, beschützend, arrangierend, regierend dabei ist. Denn das ist der ganze Punkt dieser Passage. Jesus trifft nichts aus dem heiteren Himmel. Das Passa, selbst sein Passa, fällt nicht vom Himmel herab. Er ist nicht Opfer der Umstände, sondern das Passa wird bereitet, souverän von seinem Gott. Und die Fragen, die du dir zusammen mit allen Gläubigen zu allen Zeiten stellst, sind die Fragen der Psalmen, der Propheten von Hiob. Es sind die Fragen der Passion Jesu Christi. Und bevor sich diese Fragen stellen, bevor wir nach Gethsemane kommen, bevor wir am Kreuz Jesu Frage hören: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kriegen wir hier vom Evangelium die Antwort. Und diese Antwort lautet: Gott ist souverän über das Leid, souverän über Böses und Gutes. Er hat die Kontrolle und er führt alles aus zu seinem guten Plan. Dieses Lamm starb, regiert durch ihn, arrangiert durch ihn. Sein Sohn starb, arrangiert durch ihn. Und alles Leid, was uns treffen kann, ist in seiner Hand. Lasst uns diesen Text betrachten. Markus gibt uns hier wieder einen Zeitstempel. Es ist der Tag, der erste Tag der ungesäuerten Brote. Und damit meint er das Passafest. Das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote, das sind eigentlich zwei Dinge, zwei Feste, die das Gesetz Mose uns gibt. Das eine erinnert an den Auszug, an die Befreiung Gottes, an die letzte Plage, wo der Todesengel vorbeizog, an den Häusern, die mit dem Blut des Lammes bestrichen worden waren. Und das Fest der ungesäuerten Brote erinnert an den hastigen Auszug, wo keine Zeit war, gesäuerte Brote zu machen. Aber diese beiden Feste waren zu Jesu Zeit quasi verschmolzen, denn das Fest der ungesäuerten Brote begann am Tag nach Passa. Und so wurde es meistens einfach nur das Fest der ungesäuerten Brote genannt. Und der erste Tag, das war das Passa. Und am Passa wurde abends gegessen, das Lamm wurde geschlachtet und es wurde gegessen mit bitteren Kräutern und allen möglichen Ritualen, die daran erinnern sollten, an den Auszug. Aber tagsüber, da war die Zeit, wo der Familienvater das Passa zubereitete. Das heißt, er nahm das Lamm und er ließ es schlachten und er ließ es zubereiten für die Familie, dass sie es am Abend essen konnten. Das Passahlamm musste auch in Jerusalem gegessen werden, das regelt das Gesetz Mose ausdrücklich, weswegen Juden aus ganz Israel zu diesem Fest zusammenkamen und Jerusalem quasi überquoll von Menschen. So voll war es. Und Jesus wohnte ja mit seinen Jüngern außerhalb in einem Dorf namens Bethanien. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum die Jünger in Vers 12 diese Frage stellen. Sie fragen, wo willst du, dass wir hingehen, das Passa zu bereiten? Denn wir müssen es in Jerusalem essen, das sagt das Gesetz des Mose. Und dort ist quasi jeder Raum wahrscheinlich schon belegt. Es gibt keine Gästezimmer mehr. Die Leute strömen von überall herbei. Die ganzen Gastwirte werden alles vermietet haben, was es gibt. Wo sollen wir das Passa essen? Wir können es nicht in Bethanien essen. Wir müssen es in Jerusalem essen. Das ist das Gesetz des Mose. Und die Antwort Jesu ist eine erstaunliche Abfolge von Instruktionen, die einfach nur die Jünger verblüfft haben muss. Sie sollen in die Stadt gehen, an diesem Tag, wo quasi die ganze Stadt auf den Beinen ist, ein riesiges Gedränge herrscht, und dort, sagt Jesus, werden sie einen Menschen finden, der einen Wasserkrug trägt. Okay, da gab es sicherlich nicht nur einen. Aber sie werden einen Menschen finden, der einen Wasserkrug trägt, okay? Und dem sollen sie folgen, bis er in ein Haus geht, und dann sollen sie mitten in das Haus gehen, und dann sollen sie zu dem Besitzer sagen, der Meister lässt fragen, wo das Gastzimmer ist für mich und meine Jünger, und zwar nicht irgendein Gastzimmer, sondern ein Obersaal, also ein ganz besonderes Zimmer in einem ersten Stockwerk und ausgelegt mit Polstern und Teppichen, ein ganz besonderes Zimmer. Und natürlich sehen wir hier Jesu Allwissenheit und dass er viel mehr ist als ein Mensch, das auf jeden Fall. Aber wir sehen noch mehr. Wir sehen, dass er der souveräne Herrscher über einen detaillierten Plan, von eine detaillierte Abfolge, eine Kaskade, wie ein Domino, wie eine Domino-Reihe ist von Ereignissen, die geschehen, zur Vorbereitung dieses Passa. Überleg mal, würden die Jünger nur eine Minute zu spät ankommen, da wäre dieser Mann mit dem Wasserkrug nicht mehr da, dieser Mensch mit dem Wasserkrug. Da wäre es vorbei und das ganze Passa wäre hinüber. Und überhaupt würde Jesus lediglich wissen, wann die Jünger in Jerusalem ankommen, warum würde just zu dieser Zeit gerade so ein Wasserträger vorbeikommen? Überleg mal, wie viele kleine Entscheidungen auf dem Weg noch getan werden müssten, damit genau dieses Event passiert. Hier ist mehr als Allwissenheit am Werk. Hier ist Arrangement, Regieren, Komposition. Jesus ist mehr als allwissender Beobachter. Er ist Planer, Herrscher, Koordinator. Er ist genau das, was am Passatag der Hausvater für seine Familie war. Derjenige, der organisierte, dass das Passalamm am Ende des Tages auf dem Tisch stehen konnte. Er war derjenige, der es besorgen musste. Er war derjenige, der es arrangieren musste. Jesus nimmt diese Rolle ein. Und das ist das, was die Evangelien uns von Anfang an zeigen möchten. Jesus ist nicht nur das Lamm, das irgendwie erleiden muss, dass es sterben muss. Jesus ist der souveräne Herrscher, der sein Leben und sein Sterben nicht nur in der Hand hat, der es arrangiert und plant. Die Jünger glauben Jesus und finden den großen Obersaal, und zudem einfach nur als deine Seitennotiz, dieser Obersaal ist relativ berühmt, denn dieser Obersaal wird zum Basecamp der Jünger Jesu. Das ist dort, wo sie sich treffen, das ist da, wo der auferstandene Jesus ihnen erscheint, das ist in Anfang der Apostelgeschichte, wo sie beten. Dieser Raum, den finden sie dort. Und sie bereiten das Passa, das heißt, diese beiden Jünger kaufen ein Lamm, sie schlachten es, sie lassen es zubereiten, sie bereiten die Mahlzeit vor. Aber der Kern dieser Begebenheit und der Grund, warum uns die Evangelien diese fast anekdotenhafte Abfolge von komplexen Ereignissen zeigen, ist, um uns eins klarzumachen. Gott ist souverän über das Gute, was da passiert, über Wasserträger und Obersäle und über Jünger und all diese Dinge. Und er ist souverän über das Böse, was passiert, nämlich diese ganze Passionsgeschichte, die jetzt noch kommt, die uns Markus erzählt und die wir in den nächsten Wochen anschauen werden. Gott ist souverän, er ist Regent, er ist Herrscher über Leid. Deswegen lass mich hier nochmal drei wichtige Beobachtungen über die Souveränität Gottes zusammenfassen. Erstens können wir an diesem Text erkennen, Gott regiert souverän über die Details deines Lebens. Jedes Lebens, über die Details des Lebens. Das ist das, was der Text uns zeigt. Es geht hier um Details, die ineinander greifen. Einzelne Umstände, die unglaublich fragil sind. Dominosteine, die unglaublich eng aneinander stehen, die hier umfallen. Wenn einer von diesen reißen würde, würde die Kette reißen und nichts würde mehr funktionieren. Und dasselbe lesen wir häufig in den Evangelien. In Markus 11 zum Beispiel erinnert ihr euch vielleicht, wie Jesus in Jerusalem einzog. Und wie er zu seinen Jüngern geht und sagt, geht dort und dort in dieses Dorf, dort findet ihr einen Füllen angebunden. Und dann gibt es da Leute, die da rumstehen und die werden euch was fragen. Die werden sagen, ja, was habt ihr hier vor? Ihr bindet einfach das Füllen los. Und dann sollt ihr ihnen sagen, dies und das und so weiter. Ja? Gott ist ein Gott, der Herr aller Herren ist. Das ist vollkommen klar. Aber der auch der Herr aller Atome ist. Das zeigt uns die Schrift. Die Regentschaft im Kleinen. In Lukas 12,7 sagt Jesus, auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Gott ist ein Gott, der das Kleine regiert. Und er zieht daraus die Anwendung, darum fürchtet euch nicht. Gott ist souverän im Kleinen, darum fürchtet euch nicht. Verstehst du, Gott kümmert sich um die Details. Er sorgt sich um das Allerkleinste. Du brauchst keine Angst zu haben, kein Spatz fällt ohne ihn zur Erde. Und wenn er so auf die Vögel achtet, wie viel mehr auf die Details deines Lebens, auch auf das Leid. Also, Gott regiert und ist souverän über die kleinen Dinge. Das Zweite, was ich beobachten möchte, ist, Gott regiert souverän über das Böse. Ich habe das nur bis jetzt angehaucht, weil das ist der zweite Teil unseres Predigttextes, wenn wir wirklich zum Bösen kommen, zum Verrat des Judas und in den nächsten Wochen dann zu Geißelung und Verspottung und all diesen Dingen. Aber der Punkt dieser ganzen Passage ist doch, all dies, das große Passa, das am Kreuz geschieht, dass das Lamm Gottes stirbt für die Menschen, ist ebenso arrangiert wie dieses kleine Passa, was Jesus hier mit seinen Jüngern feiert. Lasst uns mal einen ganz kurzen Blick auf den zweiten Teil unseres Predigttextes werfen, Vers 21. Dort sagt Jesus etwas Unglaubliches, hör mal hin. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht. Das steht geschrieben, das ist fix und fertig, das ist fest seit ewigen Zeiten, seitdem es die Schrift gibt. Aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Es steht geschrieben, es ist festgesetzt, veranlasst. Gott hat seinen Plan bereits zu vorherigen Zeiten veröffentlicht. Es ist nicht verhandelbar und auch nicht abhängig von Zufall oder menschlichem Versagen, dass Jesus dahingegeben wird. Dieses Leid ist festgesetzt. In Apostelgeschichte 2,23 sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt, dass Jesus nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war. Ein Ratschluss ist etwas, was jemand fällt, eine Entscheidung, die jemand trifft. Es war Gottes Entscheidung, dass Jesus dahingegeben wird. Und in der gleichen Predigt wird Petrus seine Zuhörer sagen, ihr habt ihn gekreuzigt. Und es dringt ein Stich ihnen durchs Herzen und sie sagen, aber was sollen wir jetzt tun? Sie sind getroffen und sie wissen, sie sind schuld. Aber deutlich ist eins, Gott ist souverän, auch über das Böse. Dass das Passahlamm Jesus genau am Passa stirbt, obwohl die hohen Priester und obersten Priester ihn eigentlich nach dem Fest erst festsetzen wollten. All diese Dinge, die sind von ihm so arrangiert. Dass Gott souverän die Bösen benutzt, ist für jeden, der die Schrift liest, vor allem das Alte Testament, natürlich vollkommen bekannt. Die Geschichte von Josef zum Beispiel, wo Josef am Ende zu seinen Brüdern sagt, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Hätten die ihn nicht verraten und verkauft an Händler, die nach Ägypten gehen, dann wäre das Volk Gottes niemals nach Ägypten gekommen, was der Plan Gottes war. Sie wären wahrscheinlich im Hungertod gestorben. Oder lies einmal Jesaja 10, Vers 5. Dort ist eine Prophezeiung gegen Assyrien, die böse Weltmacht im Norden von Israel. Und Gott sagt diesen Assyrern, ihr seid die Rute meines Zorns. Ihr seid eine Axt in meiner Hand. Aber ihr wisst es nicht. Ihr denkt, ihr erobert einfach Länder, weil ihr gierig seid und weil ihr sagt, ich bin so toll und meine Götter sind so toll. Ihr merkt nicht mal, dass ihr nur ein Instrument in meiner Hand seid, meinen Willen zu tun. Also Gott regiert souverän über das Böse. Gott regiert souverän über das Böse. Und drittens, lasst uns beobachten über die Souveränität Gottes, dass sie die Verantwortung des Menschen nicht aufhebt. Sie hebt die Verantwortung des Menschen nicht auf. Die Jünger mussten Jesus glauben und vertrauen und diesem Wasserträger folgen, diesem ominösen Wasserträger. Diese Verantwortung, die sie hatten, war absolut real. Die wurde nicht aufgehoben dadurch, dass Jesus alles arrangierte, dass er alles in seiner Hand hat. Sie ist genauso real wie die Verantwortung dieses Hausherrn, seinen Obersaal nicht für Geld an Fremde und andere zu vermieten, sondern für Jesus bereitzuhalten. Was auch immer da im Hintergrund zwischen denen gelaufen ist, woher er das wusste, haben wir keine Ahnung. Die Evangelien sagen es uns nicht. Aber er hielt ihn wahrscheinlich mit Absicht für ihn bereit. Das war seine Verantwortung. Auch Judas Entscheidung, Jesus zu verraten, stand geschrieben seit Jahrtausenden. Aber seine Entscheidung war dennoch seine Verantwortung mit allen Konsequenzen und mit einer Strafe, zu der wir noch kommen. Und wenn du dich fragst, aber wie kann das sein, wenn Gott alles in seiner Hand hat? Wie kann der Mensch dann noch verantwortlich sein? Wie kann er denn dem Menschen überhaupt noch etwas vorwerfen? Dann findest du die Antwort zu dieser Frage in Römer 9. Dort heißt es, die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also die Schrift sagt zum Pharao, du bist zu einem einzigen Zweck auferstanden, nämlich, dass ich an dir meine Macht erweise. Ich bin Gott. Und so fährt Paulus fort, so erbarmt er sich nun über wen er will. Und er verstockt, wen er will. Und nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Das ist doch unsere Frage. Also, wenn Gott souverän ist, über das Böse und Gute, wenn alles in seiner Hand ist, warum tadelt er noch? Warum wirft er noch vor? Warum bestraft er noch? Hier ist die Antwort der Schrift. O Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Das ist die Antwort der Schrift. Ob sie dir gefällt oder nicht, das ist die Antwort. Wir sind Ton, Gott ist Töpfer und er macht uns so, wie es ihm gefällt. Ich habe vorhin gesagt, und damit will ich diesen ersten Punkt abschließen, dass Gott souverän ist über das Böse und Gute. Ich habe vorhin gesagt, dass diese Geschichte die Leidensfragen aufgreift, bevor sie im Evangelium überhaupt sichtbar werden. Sie greift die großen Fragen der Passion schon vorweg. Aber sie greift auch unsere Leidensfragen und die Leidensfragen aller Gläubigen zu aller Zeiten auf. Warum ist Leid da? Ist Gott vielleicht nicht willens oder nicht fähig einzugreifen in meinem Leben? Warum muss mir das alles geschehen? Warum musste Jesus das alles geschehen? Und diese Geschichte, die wir gelesen haben, ist so wichtig, bevor sich diese Fragen stellen, denn sie zeigt, Jesus hat alle Dinge in der Hand. Gott hat alle Dinge in der Hand, nichts entgleitet ihm. Er weiß sie nicht nur, er arrangiert sie als souveräner Bereiter der Leidensgeschichte aller Menschen. Er ist Herr über Wasserträger, Obersaalbesitzer, Jünger und er ist der Herr über Judas. Er ist der Herr über das Passa und über die Passion. Souveräner Herrscher über Böses und Gutes. Und Leid ist nichts, was einfach passiert, sondern was er arrangiert. Und jetzt kommt es zum Guten. Bedenke, dass die größte Leidensgeschichte, das große Unrecht, was hier einem Menschen passiert ist, ist es der Herr Jesus Christus, der ein perfektes Leben gelebt hat, der nur Liebe und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit kannte, sterben musste als Verbrecher. Das ist das größte Unrecht, das größte Leid der Weltgeschichte. Und es geschah, damit das größte Gut, der größte Segen der Weltgeschichte geschehen konnte. Und wir wissen nicht immer, welche Umstände oder welche Zwecke Gott in unserem Leben verfolgt mit Leid. Aber das ist die Botschaft der Schrift. Die, die ihn lieben, für die werden alle Dinge zum Besten dienen. Nun lasst uns den zweiten Teil unseres Predigttextes betrachten. Im ersten Teil haben wir uns die Vorbereitung des Passas, das Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat, betrachtet und daran lernen wollen, wie er alles arrangiert, bevor es passiert. Souverän ist über Gutes und Böses. Nun lass uns zweitens betrachten, wie das Böse den Menschen regiert, den gefallenen Menschen. Denn das ist der zweite Punkt. Das Böse regiert den gefallenen Menschen. Lasst uns zuerst bedenken, bevor wir den Predigttext lesen, dass das menschliche Herz gegen den ersten Punkt, den ich gesagt habe, rebelliert. Wir sind alles Demokraten, aufgewachsen in einem individualistischen Zeitalter. Wer heute zum Aldi geht oder in einen Supermarkt, der kauft nicht nur Müsli, sondern der kann sich entscheiden, welches Topping sein Müsli hat und welchen Anteil an Schokolade. Da gibt es verschiedene Zutaten, die man zusammenmischen kann, um sein persönliches individuelles Müsli zusammenzustellen. Das ist die Zeit, in der wir leben und damit ist auch nichts schlecht, aber das ist das, wie wir aufwachsen, nämlich Individualität ist wichtig. Autonomie ist wichtig und alles, was dagegen spricht, fühlt sich falsch an. Wir haben jeden Tag den Eindruck, dass wir unseres Glückes Schmied sind, dass die Dinge unter unserer Kontrolle sind und dass wir mit unseren Entscheidungen unser Leben bestimmen. Aber ich möchte dir zeigen, dass der erste Punkt, nämlich dass Gott souverän ist, eine gute Botschaft ist und eine unverzichtbare Botschaft dessen ist, was die Schrift die gute Botschaft nennt. Wenn Gott nicht souverän wäre, dann wären wir alle verloren. Wenn Gott nicht souverän wäre, dann wären wir alle verloren. Dann gäbe es keine Hoffnung für mich oder für dich, jemals errettet zu werden vom gerechten Zorn Gottes über unsere Sünden. Und ich will dir zeigen, warum. Lass uns lesen die Verse 17 und 18. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Ich möchte mit dir heute Morgen vor allem den Fakt betrachten, dass die Passion Jesu eben nicht zustande kam, weil die Pharisäer, die Feinde Jesu, ihn endlich in der Rede gefangen haben. Oder weil die obersten Priester ihn endlich heimlich festnehmen konnten. Oder weil die Römer ihn irgendwie festgesetzt haben. Die Passion Jesu geschieht ultimativ, weil ein Jünger ihn verrät. Weil es Satan geschafft hat, 3 Jahre Sozialisation und Jüngerschaft abperlen zu lassen an diesem Menschen und einen Spion hinter den feindlichen Linien immer noch zu haben, der das ganze Ding zum Explodieren bringt. Und der Jesus ausliefert und die Passion beginnt. Und es ist nicht irgendein Jünger, sondern es ist einer von den 12, das betont Jesus, der zum innersten Zirkel gehört. Und das ist wirklich bemerkenswert, wenn wir bedenken, was dieser Judas alles gesehen und gehört hat. Er hat die Heilung von Hunderten gesehen, die Jesus nächtelang Menschen geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat. Er hat die Speisung von Tausenden gesehen. Er war dabei, als Jesus einen Sturm stillte, der Todesangst bei den Jüngern verursacht hat. Er war dabei, als Menschen aus einem Raum rauskamen und gesagt haben, diese Tochter war tot und siehe, sie lebt. Und überlege, was Judas alles gehört hat. Alle Predigten, und zwar die besten Predigten aller Zeiten, von dem wahren Prinz aller Prediger, dem König aller Prediger sozusagen. Die ganzen Gleichnisse, er als Jünger, Privatauslegung dieser Gleichnisse im stillen Kämmerlein, was den großen Massen verwehrt geblieben ist. Dieser verrät ihn. Dieser ist immer noch ein Kind des Teufels, nach so langer Zeit, nach all dem, was er erlebt hat. Der Pastor R.C. Ryle schreibt: Wenn es jemals einen Mann gab, der eine Zeit lang wie ein wahrer Jünger Christi aussah und sich anschickte, den Himmel zu erreichen, dann war dieser Mann Judas. Er wurde von dem Herrn Jesus selbst als Apostel erwählt. Er hatte das Vorrecht, während seines irdischen Wirkens ein enger Gefährte des Messias zu sein, ein Augenzeuge seiner mächtigen Werke. Er war Mitarbeiter von Petrus, Jakobus und Johannes. Er wurde ausgesandt, das Reich Gottes zu predigen und im Namen Christi Wunder zu wirken. Er wurde von allen 11 Aposteln als einer von ihnen angesehen. Er war sogar seinen Mitjüngern so ähnlich, dass sie ihn nicht mal verdächtigten, ein Verräter zu sein. Selbst ganz am Ende. Und doch entpuppt sich gerade dieser Mann am Ende als ein falsches Kind des Teufels. Dass Jesus von einem Mann wie Judas verraten wurde, ist wirklich bedeutsam für dich und für die Freude an der Souveränität Gottes. Dass uns diese Wahrheit nicht wie eine widerspenstige Wahrheit erscheint, die uns quer liegt, sondern eine, zu der wir Ja und Amen und Halleluja sagen. Denn der Fakt, dass ein Mann wie Judas aus dem innersten Zirkel Jesus verrät, zeigt eine Sache. Und das ist der zweite Punkt, nämlich wie tief die Macht der Sünde im Herzen eines Menschen sitzt. Wir reden oft von Erbsünde, aber wir reden nicht von den Mutationen, die diese Erbsünde, diese DNA-Vererbung hervorgebracht hat. Und diese ist so gravierend, so tiefgreifend und mächtig, dass man sie kaum fassen kann. Wie groß die angeborene Loyalität des gefallenen Menschen zu seinem wahren Herrscher Satans ist. Und auch von dir, wenn du nicht errettet bist, das ist eine ganz wichtige Botschaft, keine angenehme Botschaft, aber eine wichtige Botschaft. Der Punkt, den ich machen will, und ich hoffe, dass du ihn siehst, ist dieser: Das Böse regiert den Menschen, den gefallenen Menschen, absolut umfassend, total und tiefgreifend. Wenn Wunder Menschen von dieser Bosheit und von der Sklaverei unter der Sünde heilen könnten, dann wäre Judas bekehrt worden. Könnten gute Predigten oder reine Lehre Menschen bekehren, dann wäre er bekehrt worden. Könnten ein gutes Vorbild, könnten herzliches Erbarmen, Charakterschule einen Menschen bekehren von der Sklaverei unter die Sünde, dann wäre Judas bekehrt worden. Könnte guter Umgang mit Christen und christliches Leben und Engagement für Schwache und wenn man selber in die Mission geht und da mitmacht und Menschen sich bekehren aufgrund des eigenen Dienstes, wenn das irgendwie dazu führen könnte, dass diese Ketten des Teufels am menschlichen Herzen entzweigerissen werden, Judas wäre gerettet worden. Er hatte alles, er hatte die besten Rahmenbedingungen, die ein Mensch haben kann. Aber nichts vermag, den Menschen zu erlösen von all dem. So tief ist der Sündenfall eingraviert. Und jetzt verstehst du, warum Gott souverän sein muss. Er muss souverän sein. Er muss souverän sein, sonst könnte überhaupt niemand gerettet werden. In Markus 3, 27 sagt Jesus einmal: Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen. Und mit diesem Starken meint er den Teufel. Also niemand kann in das Haus dieses Starken, dieses Teufels hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Dann erst wird er sein Haus berauben. Und den Punkt, den Jesus bringt, ist, das Bild, das er bringt, ist, die Menschen, die natürlichen Menschen, die nicht errettet sind, und auch du heute, wenn du nicht bekehrt bist, wenn du nicht an Jesus glaubst, du bist wie ein Stück Hausrat. Du kannst dir vorstellen, so ein Mensch, der zusammengebunden ist, festgekettet ist und irgendwo auf das Regal des Teufels gestellt ist. Und genauso wenig wie eine Tasse aus deinem Schrank wegrennen kann oder 500 Gramm Reis sich auf die Beine machen können und fliehen können, genauso wenig kann es ein Mensch. Die einzige Möglichkeit ist, dass jemand anderes in dieses Haus des Starken hineinkommt, diesen Starken besiegt und bindet und den Hausrat raubt und wegschleppt. Und schau in unserem Text, wie groß die Herrschaft des Bösen über den Menschen ist und wie notwendig die souveräne Rettung Gottes ist. Ich möchte drei Dinge über die Herrschaft der Sünde und die Tiefe dieser Herrschaft mit dir ganz kurz betrachten in diesem Text. Das erste finden wir in Vers 19. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich? Und der nächste: Doch nicht ich? Wir beobachten hier erstens, dass die Herrschaft des Bösen im Leben eines Menschen schwer zu sehen ist. Sie ist wirklich schwer zu sehen, schwer zu erkennen. Diese 11 waren Kinder Gottes, erlöste, bekehrte Menschen. Aber einer unter ihnen war ein Sohn des Teufels. Und so gut kann die Herrschaft des Bösen sich schminken mit äußerlicher Religion, dass keiner von ihnen dies erkannte. Sie wussten es nicht. Es war nicht, als bestimmter Judas oder bestimmter Petrus. Nein, sie haben gesagt: Keine Ahnung, wahrscheinlich ich, oder? Der Teufel, sagt die Schrift, verkleidet sich als Engel des Lichts seit Anfang an. Und wenn wir auf die Straße gehen und Menschen die gute Botschaft predigen, ist das Hauptproblem folgendes: Menschen erkennen nicht einmal, dass sie ein Problem haben. Menschen erkennen nicht einmal, dass sie versklavt sind unter Sünde, dass sie nicht frei sind, dass sie nicht tun und lassen können, was sie wollen, dass sie gebunden sind an Verhaltensweisen, die sie selber als schlecht und als problematisch anerkennen. Ja, die Herrschaft des Bösen ist schwer zu erkennen. Lasst uns ein zweites betrachten in Vers 20. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den 12, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Wir sehen hier zweitens, dass die Herrschaft des Bösen von außen unzerstörbar ist. Sie ist nicht nur schwer zu erkennen. Sie ist von außen, von allen guten Dingen, die man außen herantragen kann, unzerstörbar. keine Erziehung der Welt, keine Prägung der Welt, kein guter Umgang, keine noch so guten Predigten können irgendeinen Effekt haben auf den Menschen, wenn Gott nicht souverän eingreift. Keine Wunder, wenn man sie sehen würde. Keine reine Lehre, selbst liebevollste Beziehungen zu Menschen können diese Herrschaft des Bösen im Menschen nicht brechen. So mächtig ist Satans Macht, dass nur eines sie brechen kann, nämlich das direkte Eingreifen Gottes am menschlichen Herzen. Von außen ist sie nicht zerstörbar. Einer von den Zwölfen, der alles gesehen hat, der alles gehört hat, dieser war immer noch ein Kind des Teufels. Lasst uns eine dritte Sache betrachten über die Herrschaft des Bösen im Menschen in Vers 21. Jesus fährt fort und sagt, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Wir sehen hier drittens, die Herrschaft des Bösen macht taub, selbst für die besten und dringlichsten Ermahnungen von Weisheit und Warnung. Sie macht taub für alle Ermahnungen von Weisheit und Warnung. Wir machen das gerade in der Kinderbibelstunde. Die Kinder werden sich erinnern, oder? Ein weiser Mensch ist jemand, der Weisheit sucht, der auf Ermahnung hört, der es gern hat, wenn Menschen ihm sagen, pass mal auf, das und das ist das, was Gott von dir möchte. Der nicht sagt, oh, ich will das nicht hören oder ich weiß es selber am besten. Sondern wer Zurechtweisung hasst, der ist töricht, sagt Sprüche 12,1. Und nun Judas. Wie oft hat er schon gehört, dass das Gericht auf die Ungläubigen wartet? Ich weiß nicht, wie oft. In der Zeit, wo er mit Jesus zusammen war. Und hier hört er es ein letztes Mal. Er hört es ein letztes Mal, dass Jesus zu ihm sagt, der Mensch, der mich verraten wird, es wäre besser für ihn, wenn er nie geboren wäre. Auf ihn wird etwas warten, eine Strafe und ein Gericht, die so schrecklich ist, dass er sich nicht mal vorstellen kann. Aber er ist taub und er will nicht hören. So mächtig ist die Sünde in seinem Leben. Er ignoriert jede Warnung. 1000 Worte und 10.000 Ermahnungen schütteln, rütteln, brechen nicht die Herrschaft der Sünde. Und das sehen wir auch in der Schrift als großes Zeugnis. In Jesaja 1 ermahnt Gott sein Volk Israel. Und er sagt zu seinem Volk, ich habe dich nicht nur ermahnt, ich habe dir den Hintern versohlt sozusagen, ich habe dir die Rute gegeben. In Jesaja 1,6 heißt es, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes mehr an dir. Also nur klaffende Wunden und Striemen. Und Gott fragt diese von Sünde beherrschte Nation, wohin soll ich euch noch schlagen? Zeig mir den Fleck an deinem Körper, wohin ich dich noch schlagen kann. Es gibt ja keinen mehr. Und er sagt, ein Ochse kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber mein Volk hat keine Einsicht. Kein Ohr für Ermahnung, kein Ohr für Warnung. Taub für alle Worte, taub selbst für Schläge. So mächtig ist die Herrschaft der Sünde. Und jetzt siehst du, wie die beiden Teile dieses Predigttextes heute Morgen zusammenhängen. Jesus regiert souverän. Er arrangiert das große Leid, das selbst er untergehen muss, versinnbildlicht im Passafest. Nichts ist außerhalb seiner Kontrolle. Und das ist deswegen wichtig, weil es keinen anderen Weg gibt. Wenn jemand wie Judas mit all dem Guten, was er erlebt hat, nicht von Sünde befreit werden kann, als einzig und allein dadurch, dass Gott in seinem Leben eingreift, dann kann es keinen anderen Weg geben. Dann ist dieses Kreuz, zu dem Jesus geht, um die Vergebung für Menschen zu erkaufen, für alle die, die an ihn glauben, absolut notwendig und unumgänglich. Die Herrschaft von Sünde ist so tief und mächtig, Ohren und Augen verstopfend, eisenhart und diamantfest, resistent gegen alles Gute, dass nichts Äußerliche sie abstreifen kann. Und die gute Botschaft der Schrift ist, dass Gott das Heil der Menschen bereitet, er allein. Am Kreuz erwirbt Jesus Christus die Gnade für alle Menschen, die an ihn glauben. Und in Jeremia 32, einem Prophet aus dem Alten Testament, verspricht Gott, dass er souverän im Leben von Menschen eingreifen wird, in einem neuen Bund, in einer neuen Beziehung zwischen Menschen und Gott. Und diese Versprechen bestehen darin, dass Gott verspricht, dass er aktiv eingreifen wird, dort, wo Veränderung stattfinden muss, nämlich am Herzen der Menschen. Er sagt, ich will einen ewigen Bund schließen. dass ich nicht von ihnen lassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen und damit ich mich über sie freuen kann. Das ist der neue Bund. Der neue Bund des Messias Jesus Christus ist, dass Gott in die Herzen von Menschen direkt kommt, eingreift und diese verändert. Und so sagt Jesus in Johannes 17, Vers 12, über die Jünger, die wahre Christen sind, sagt er Folgendes: Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und von ihnen ist keiner verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Warum ging Petrus nicht verloren? Wegen irgendetwas anderem als Gottes direktes Eingreifen in seinem Herzen? Nein, Gott hat ihn bewahrt. Jesus hat ihn behütet und bewahrt. Das ist der Grund, warum er gerettet wurde. Und nun lasst uns aus dieser traurigen Geschichte eine Anwendung für uns ziehen. R.C. Ryle schreibt Folgendes: Lasst uns aus dieser traurigen Geschichte des Judas lernen, mit Demut begleitet zu sein und unsere eigene Errettung an nichts anderem festzumachen als an der Gnade des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Wissen, Gaben, Gemeindemitgliedschaft, Taufe, vorne stehen und reden, beten, singen, Menschen zur Bekehrung führen, evangelisieren, alles Reden über Religion sind nutzlose Dinge, wenn unsere Herzen nicht bekehrt sind. All das ist nichts Besseres als tönendes Erz und eine klingende Zimbel, wenn wir nicht den alten Menschen abgelegt und den neuen angezogen haben. All diese Dinge werden uns nicht aus der Hölle erlösen. Die Bibel enthält eine große und ernsthafte Warnung an alle bekennenden Christen. 2. Korinther 13, 5: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Die Geschichte des Judas ist für uns ein Aufruf zur Prüfung. Es heißt nicht, prüfe die anderen, sei besonders skeptisch, was die Errettung und Erwählung der anderen angeht, sondern prüfe dich selbst. Es geht um Selbstprüfung. Es ist keine Lizenz zum Misstrauen gegenüber den Geschwistern, sondern eine Ermahnung zur kritischen Betrachtung von uns, die wir Christus bekennen. Erkennen wir Christus in uns? Lebt sein Geist in uns? Ist sein Sinn unser Sinn und seine Einstellung in uns? Ist das gewachsen in den letzten Jahren? In unserem Herzen, nicht in den äußeren Dingen unseres religiösen Lebens, sondern in unserem Herzen. Wenn wir zurückschauen, ist da Wachstum und Veränderung und Frucht erkennbar. Mehr Gehorsam und mehr Liebe und mehr Freude an Gott. Mehr Sieg über Sünde und mehr Gottesfurcht. Lasst mich zum Schluss kommen. Der Verrat des Judas macht eins deutlich. Das Passafest, das Jesus und seine Jünger gefeiert haben, war ein unvollständiges, unfertiges und am Ende machtloses Fest. Es feierte die Freiheit vom Pharao, die Freiheit der Sklaverei in Ägypten. Aber die Menschen, wie Judas, waren immer noch gefangen in Sünde unter dem Satan. Judas war nicht frei. Die Pharisäer, die dieses Fest feierten, waren nicht frei. Die obersten Priester, die dieses Fest feierten, waren nicht frei. Am Passafest, dem großen Fest der Freiheit von Sklaverei und Unterdrückung, an diesem Fest wird deutlich, wahre Freiheit hat der Exodus nicht gebracht. Die Juden sind immer noch Sklaven. Genau wie alle Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Sie sind Sklaven der Sünde. Sie tun nicht das, was sie wollen. Sie richten sich selbst zugrunde und abends vor dem Einschlafen wird ihnen das vielleicht bewusst. Wenn du nun noch nicht an Jesus Christus glaubst, dann lass dir diese Warnung gesagt sein. Deine Freiheit ist eine Illusion. Du magst von dir denken, wie diese Juden, was du willst, dass du frei bist von allem Möglichen und autonom zu tun, was du denkst. Aber du weißt, du hast dich selbst nicht im Griff. Du tust Dinge, von denen du weißt, dass sie dich und andere zugrunde richten. Du kennst den Feind in dir selbst. Und die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, die Geschichte des Passas, ist ein Bild der Bibel für dein Leben. Sünde hat dich versklavt. Und entweder bleibst du ihr Knecht und wirst von deinem Herrscher, dem Teufel, bis zum Ende deines Lebens getrieben und geknechtet, bis du deinen Lohn empfängst, nämlich den Tod. oder Gott, der souveräne Retter, führt dich mit mächtiger Hand. Ja, in die Wüste vielleicht, aber nicht um dort zu sterben, sondern hindurchzuziehen ins ewige Vaterland. Deswegen tu Buße und glaube an das Evangelium. Ansonsten wäre es für dich besser, du wärst nie geboren. Aber Gott ist ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit und Erbarmen und verspricht das, wer den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, der wird gerettet werden. Für den steht der große Exodus bereit, der Auszug aus der Knechtschaft des Teufels. Und er wird frei sein und er wird in ein Land kommen, das überfließt mit Milch und Honig, in den Himmel und die Gegenwart Gottes nach dem Tod und hier schon auf Erden. Deswegen ergreift das Evangelium im Glauben, dann wird diese Wahrheit dich frei machen. Amen. Lass uns gemeinsam eine Zeit des stillen Gebets nehmen, wo wir unsere Gedanken vor Gott bringen, und ich schließe dann im Gebet ab.